Herzlich willkommen zur 7. Ausgabe von Welcome to New Learning, deinem Podcast über Menschen und Organisationen, die sich durch Lernen neu erfinden. Diese heutige Folge ist sehr spannend für alle, die sich Gedanken um die Zukunft der Arbeit machen und Gedanken um die Zukunft des Lernens. Denn heute ist Matthias zu Gast und der kommt aus dem IT-Bereich. Und der IT-Bereich steht wie kein anderer als Vorreiter für eine moderne Arbeitswelt und für kontinuierliches Lernen im Unternehmen. Denn genau in diesem Bereich, also in dem IT-Bereich, ist Lernen unfassbar wichtig, denn er ist super stark von schnellen und externen Veränderungen und immer neuen Entwicklungen betroffen. Eigentlich so sehr wie kein anderer, würde ich sagen. Und deswegen ist es für MitarbeiterInnen in der IT so wichtig, dass sie stetig lernen, denn sonst laufen sie Gefahr, dass sie vielleicht auch manches einfach nicht mehr verstehen und dann recht bald ihren Job nicht mehr ausüben können, einfach weil der technische Fortschritt sie ja schlichtweg überholt hat. Und dazu kommt, dass IT-Bereiche häufig sehr global organisiert sind, also dass die Menschen dort häufig überall auf der Welt sitzen und zusammenarbeiten. Und deswegen kommen in diesen Abteilungen Erfahrungen ganz unterschiedlichster Kulturen zusammen und auch unterschiedlichster Bildungssysteme. Und auch das führt dazu, dass Lernen in der IT besonders fortschrittlich ist. Und einen absoluten Experten in dem Bereich, also für Weiterbildung in der, ja, im Bereich IT, ist Matthias Wienke von Bayer. Und jetzt denkst du vielleicht, oh, schon wieder Bayer, da hatten wir doch gerade erst jemanden. Ja, genau, Sebastian war da. Aber Sebastian ist bei Bayer für die Zukunft der Arbeit zuständig, also Future of Work. Und Matthias, also mein heutiger Gast, ist für Weiterbildung in der IT zuständig. Also nochmal was ganz anderes, was Sebastian macht, auch wenn es ein Unternehmen ist. Ich möchte an der Stelle betonen, dass ich keinerlei Verbindung zu Bayer habe und dass er auch keine Werbeveranstaltung ist oder so. Also wir sprechen ja überhaupt nicht darüber, was der Konzern macht und ob das jetzt gut ist oder schlecht, sondern wir sprechen einfach nur über die Arbeitsweise und darüber, was wir von Matthias lernen können. Ich fand das super, super spannend. Ich habe mich bei der Vorbereitung schon so darauf gefreut, ihm die ganzen Fragen stellen zu können. Vor allem, weil ich auch gemerkt habe, wie zukunftsweisend diese Arbeit in der IT ist und wie cool das ist, als Außenstehender davon lernen zu können, weil sie in der IT einfach schon so viel ausprobieren und auch schon Sachen herausfinden, die gut funktionieren, die nicht so gut funktionieren. Und deswegen, ja, anderen einfach auch einen Schritt voraus sind. Vielleicht denkst du, wie ich bevor ich Matthias kennengelernt habe, dass IT nicht so super spannend ist. Also ich weiß, dass, keine Ahnung, sowas wie Data Analytics und Data Science und so, das klingt aber alles so super spannend, aber im Endeffekt ist es halt auch einfach ganz viel Zahlen, die in Tabellen stehen, analysieren. Und da muss man schon irgendwie viel gemacht sein. Und deswegen dachte ich, oh, IT, ob das jetzt, also wie kriege ich da denn Spannung ins Gespräch? Aber das war super einfach, denn in der Vorbereitung habe ich mich also ja mal in das Thema reingegraben und eben gemerkt, was für eine wichtige strategische Vorreiterposition IT-Bereiche haben und wie clever es ist, von ihnen zu lernen, weil sie schon so viele Erfahrungen gemacht haben und ja, einfach sehr viel aus der IT kommt, was wir in anderen Bereichen in Unternehmen übernehmen, wie zum Beispiel agiles Arbeiten. Kommt ja auch zuerst aus der IT. Naja, ihr hört es gleich alles selbst. Aber bevor unser Gespräch losgeht, noch eine kleine Bitte oder Erinnerung oder Hinweis oder was auch immer. Naja, jedenfalls, wenn euch der Podcast gefällt, wenn ihr, weiß ich nicht, meine Stimme mögt oder die Art, wie ich Fragen stelle oder einfach eine gute Tat vollbringen möchtet heute, dann schreibt bitte eine Bewertung für diesen Podcast auf Apple Podcast. Da kann man eben so einen kleinen Text schreiben und das wäre ganz, ganz toll, wenn ihr das machen würdet. Und wenn ihr so richtig gut sein möchtet, eine richtig gute Tat machen möchtet, dann geht ihr ja noch auf Spotify und gebt mir dort ein paar Sterne, am liebsten 5, wenn ihr meint, der Podcast hat es verdient. Und das hilft einfach extrem, wenn Menschen diesen Podcast noch nicht kennen, und da sind wir ehrlich, das sind viele, dass sie ja durch diese Bewertung schafft, die schaffen eine gewisse Art von Vertrauen. Dass wenn man neu auf einen Podcast stößt als potenzieller Zuhörerin, dann sieht man, ah, das hören andere, die haben das gut bewertet, das lohnt sich, das ist keine Zeitverschwendung. Und dann hören sie den Podcast an. Das heißt, diese Bewertung schaffen Vertrauen. Und deswegen ist das so wichtig für mich, weil es natürlich schön ist, wenn andere auch diesen Podcast hier entdecken. Und ja, ich mache das auch, wenn nur einer zuhört. Aber es ist natürlich schön, wenn noch mehr davon profitieren, was hier meine Gäste alles an Wissen teilen. Ja, und deswegen sage ich schon mal vielen, vielen Dank für deine nette Unterstützung meiner Arbeit Und jetzt ganz viel Spaß beim Gespräch mit Matthias Wienke. In der heutigen Folge von Welcome to New Learning grüße ich Matthias Wienke. Matthias ist seit vielen Jahren nicht nur Learning Expert bei Bayer, sondern dort auch Skill Manager im IT-Bereich und hat im Laufe seiner Karriere viele spannende Erfahrungen im Bereich New and Digital Learning gemacht. Mit seinem praxiserprobten Wissen über Learning Strategies und Corporate Learning, also das Lernen im Unternehmen, hilft er das selbstorganisierte Lernen der MitarbeiterInnen bei Bayer zu fördern und die Lernkultur im Unternehmen zu verbessern. Doch Matthias' Engagement für das Thema Lernen geht über seine Rolle bei Bayer hinaus. In seinem Podcast LernXP teilte er seit über 2 Jahren seine Erfahrungen und Erkenntnisse rund um Lernen im Unternehmenskontext. Ich freue mich sehr, dass du dein Wissen heute mit uns teilst und herzlich willkommen, Matthias.
Marie, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Starten wir zuerst mit meinen Icebreaker-Fragen. Und die erste Frage lautet, was hast du zuletzt so richtig mit Spaß und Leichtigkeit gelernt?
Also ich hätte jetzt gesagt, ich lerne generell alles mit Spaß oder die meisten Sachen mit Spaß, aber mit Leichtigkeit hätte ich jetzt gesagt, ich habe eine kleine Tochter und das Malen und Zeichnen, das liegt mir nicht so ganz, aber es gibt halt da gute Videos oder Anleitungen dazu, die einem helfen, auch schöne Sachen zu malen und das relativ einfach und das habe ich wirklich mit Leichtigkeit gelernt. Also nicht, dass ich da jetzt wirklich gut drin wäre, aber um eine 5-jährige Tochter zu beeindrucken, dafür reicht es, mal einen Horn zu malen oder einen Drachen zu malen oder einen Piraten.
Ja, das klingt beeindruckend. Und was würdest du gerne verlernen?
Ich glaube, so generell ist ein Thema, an dem man arbeiten muss und was nicht so einfach zu verlernen ist, sind Gewohnheiten. Aber wo ich jetzt vor kurzem nochmal drüber gestolpert bin, ist die Idee eines Beginner-Mindsets oder des Anfängergeists. Also zu sagen, auch wenn ich mich mit Lernen zum Beispiel schon länger beschäftige, da auch nochmal mit einem Anfängergeist drauf schauen zu können, das wäre halt super. Also nicht, dass ich alles verlernen wollte, aber im Moment zu vergessen, was man alles schon an Einstellungen, an Glaubenssätzen oder so zu einem Thema mitgebracht hat, das mal für eine kurze Zeit verlernen zu können, aber danach wieder aktivieren zu können, das wäre ganz hilfreich manchmal.
Verstehe, dieser frische Blick von außen.
Genau.
Und gibt es eine Fähigkeit von dir, die du auf den ersten Blick gar nicht so als so bedeutend wahrgenommen hast, die aber dann im Nachhinein einen großen Einfluss auf dein Leben oder deine Karriere hatte?
Ich glaube, das ist so ein bisschen das Thema Lernen selber oder Autodidakt sein. Ich habe mir ja schon früh viele Sachen selber beigebracht, habe mich mit dem Thema Lernen passiv beschäftigt. Also ich habe es halt genutzt regelmäßig, ohne mir dessen überhaupt bewusst zu sein. Also als ich in der Schule war, habe ich mich schon mit Programmieren beschäftigt. Das war ein bisschen schwieriger noch, früher auch an passende Quellen und Informationen ranzukommen als heute. Habe mir selber irgendwelche Projekte ausgedacht, um die Themen auch wirklich zu lernen, weil mir implizit bewusst war, dass es halt nicht nur reicht, sich Sachen durchzulesen, sondern auch immer die Anwendung ganz wichtig ist und man im Projekt am besten lernt. Und das hilft mir heute immer noch sehr, glaube ich, an vielen Stellen. Und das war mir früher gar nicht so sehr bewusst.
Um auf das heute, was du gerade angesprochen hast, zu kommen. Du bist heute Skill Manager, also Skill-Fähigkeiten, das heißt die Fähigkeiten der Mitarbeiter, managst du. Was ist das genau? Was heißt das genau?
Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht, ich weiß gar nicht, ob es diese Rollenbezeichnung so häufig gibt. Der Rahmen bei uns, unser Team kümmert sich um Workforce-Management innerhalb der IT, also für die IT-Organisation bei der Bayer AG. Und die Zielsetzung, die wir verfolgen, ist eine zukunftsfähige Workforce zu haben. Die Fragen, die sich da stellen, sind, welche Skills brauchen wir eigentlich in der Zukunft? Welche brauchen wir auch heute schon? Und wie würden wir an diese Skills kommen? Und da gibt es so ein Modell, auch im Lernen zum Beispiel verbreitet, by Borrow, Build. Also möchte ich die Skills vielleicht einfach zukaufen? Gibt es gute Partner, mit denen man zusammenarbeiten kann, weil es vielleicht gar nicht so schlau ist, die Skills direkt selber in-house zu haben? Oder sollte ich sie einstellen? Also sollte ich da wirklich neue Mitarbeiter einstellen in dem Bereich? Oder soll ich bei den bestehenden Mitarbeitern bestimmte Skills aufbauen? Das sind so Fragestellen, mit denen man sich dann beschäftigen kann. Und runtergebrochen kann man sagen, wir versuchen herauszufinden, was die strategisch wichtigen Skills sind, die die Organisation in der Zukunft braucht. Und dafür möchte ich Lernangebote zur Verfügung stellen und die Bereiche unterstützen, diese dann auch zu nutzen.
Ist das auf den IT-Bereich beschränkt oder auf Gesamtbayer?
Genau, also unser Team macht das nur für den IT-Bereich, weil gerade im IT-Bereich ist halt auch vielleicht noch ein bisschen mehr Veränderungen als in anderen Bereichen in Unternehmen generell. Und wir haben halt gerade in der IT für uns entdeckt, dass Lernen ein ganz wichtiger Faktor ist und das Thema Skills und auch Zugang zu Skills und zu Mitarbeitern ist ja auch nicht ganz so einfach im IT-Bereich. Es gibt halt viele Anbieter, sehr große Nachfrage und da ist halt immer die Frage, was kann ich machen, um auch ein attraktiver Arbeitgeber zu sein in diesem Bereich.
Verstehe. Und welche Rolle spielen Technik und Daten da bei der Auswahl und der Entscheidung bei Borrow oder was war das Ganze, das dritte?
Buy, Build oder Borrow.
Genau. So. Ja, genau.
Technik ist natürlich überall gegenwärtig. Da wir selber nur für die IT zuständig sind, versuchen wir natürlich immer die zentralen IT-Systeme zu verwenden. Es macht nämlich keinen Sinn, für einen Teil der Organisation komplett neue Technik einzuführen. Wir schauen ein bisschen mehr auf die Daten oder Informationslage allgemein. Das können interne als auch externe Daten sein. Zum Beispiel kann man sich externe Informationen darüber beschaffen, wie der Arbeitsmarkt gerade aussieht, welche Jobs gerade stärker nachgefragt werden, welche Skills vielleicht in bestimmten Jobgruppen stärker auf dem Markt nachgefragt werden. Und wenn bestimmte Tech-Companies, sei es Apple oder Alpha, also Google und so weiter, vielleicht heute schon bestimmte Skills einstellen und brauchen, ist das vielleicht ein Indiz dafür, was die Wirtschaft oder der Rest der Wirtschaft morgen braucht. Und das sind ganz interessante Erkenntnisse. Oder intern kann man sich natürlich auch viel anschauen zum Thema Demografie. Wie entwickelt sich das? Welche Auffälligkeiten gibt es da? Auf was müssen wir eigentlich achten? Und wenn wir auf das Thema Learning schauen, gibt es da ja auch viele interessante Einblicke, die man bekommen kann. Wir haben ein Learning Experience System zum Beispiel, wo wir zwar anonymisiert, aber sehr gut sehen können, welche Lernangebote wie intensiv genutzt werden. Und wir bieten da auch Lernangebote an, aber vielleicht bieten wir im Moment ganz was anderes an, als was die meisten nutzen. Also wir haben eine eigene Akademie zum Thema IT-Weiterbildung und vielleicht werden gerade im Moment aber ganz andere IT-Skills da viel mehr abgefragt, die wir noch gar nicht auf dem Schirm haben. Und so helfen uns Daten auch zu identifizieren, wo Trends hingehen oder wo die Reise hingehen könnte.
Seid ihr ein internationales Team?
Wir arbeiten global.
Und wie viele Leute machen den IT-Bereich aus? Wie viele potenzielle Nutzerinnen hast du für deine Angebote?
Also wir haben ungefähr 3000 Mitarbeiter in der IT weltweit, wobei auch einige Bereiche aus dem Business, also die nicht in der IT-Organisation selber angesiedelt sind, die Angebote auch teilweise nutzen. Also wir haben das bewusst nicht als Closed Shop gemacht. Ich sage immer ganz gerne IT and Friends, also alle, die außerhalb der IT sind und ein Interesse dran haben, die sollen da gerne auch die Angebote nutzen. Teilweise geht das nicht, weil wir dann nur eingeschränkte Anzahl an Lizenzen haben und mehr Nachfrage und das nicht komplett vorfinanzieren können, aber Offenheit ist uns da schon sehr wichtig.
Und wie findest du heraus, wie diese knapp 3000 Leute, was die aktuell können und was sie in Zukunft können sollten pro Rolle? Wie granular kannst du das analysieren?
Also ich habe da eine persönliche Meinung dazu vielleicht eher. Ich glaube, wir haben zwar 3000 Mitarbeiter, aber wir haben auch ungefähr 3000 Experten. Das heißt, jeder ist in seinem Bereich relativ einmalig und braucht was ganz anderes. Und da glaube ich eher an den mündigen Mitarbeiter, der selbst entscheiden kann, was er wirklich braucht und das auch auswählen sollte. Was wir zentral anbieten können, sind eher die übergreifenden Themen, die möglichst viele Leute betreffen oder die einen einfacheren Einstieg gewährleisten. Also wirklich auf Mitarbeiterebene zu sagen, was brauche ich? Ich glaube, da brauchst du einen Dialog im Team oder zwischen Manager und Mitarbeiter. Vielleicht können da auch Systeme unterstützen, also Learning Experience Systeme, die empfehlen einem natürlich auch Lernangebote zu Skills, die ich im Moment vorher ausgewählt habe. Ich glaube, da wird es mehr geben zukünftig. Wir arbeiten da auch an größeren Projekten, um neue Systeme einzuführen. Aber aktuell würde ich sagen, ist das eher der Mitarbeiter, der selber auswählen sollte, was er wirklich braucht.
Und gibt es irgendeine Form von Unterstützung, wie der Mitarbeiter dann in die Zukunft blickend herausfinden kann, was er lernen sollte, um up-to-date zu bleiben?
Was wir häufig mit Teams gemacht haben und auch noch teilweise machen, sind Workshops in den Teams. Wir nennen die Capability Camps, wo die Frage sozusagen an das Team zurückgegeben wird. Also mit der Fragestellung oder erst so eine Opening-Frage, möchtet ihr lieber für das Jetzt lernen oder für die Zukunft euch vorbereiten? Weil wenn ein Team vielleicht gerade in der Situation ist, dass sie neu aufgestellt worden sind, dass sie vielleicht noch nicht die komplette Orientierung haben, den kompletten Überblick haben, ist es vielleicht wichtiger, die aktuellen Herausforderungen zu bewältigen. Wenn ich aber ein stabileres Team habe, macht es wahrscheinlich mehr Sinn, sich auch mal gezielt Zeit zu nehmen, in die Zukunft zu schauen. Und da glaube ich halt, dass das Team am besten weiß, was es für die Zukunft braucht und muss sich halt nur die Zeit nehmen, darüber nachzudenken und eine Liste aufzustellen von Lernthemen, die relevant sein werden können in der Zukunft und dies gemeinsam zu priorisieren.
Dann ist es schon so, dass diese Analyse der benötigten Fähigkeiten im Team selber herausgefunden werden und das auch eher so in Workshops und nicht, dass ein Mitarbeiter jetzt in Softwareprogramm X geht und dann da macht er so einen Test und dann kommt das und das Ergebnis dabei raus, sondern es ist mehr im Team ein Überlegen.
Ich glaube, es gibt da alles. Wir haben auch Angebote, wo man Tests machen kann, wo man Empfehlungen bekommt, was der nächste Schritt sein könnte von einem Anbieter. Aber dadurch, wie gesagt, dass unsere Welt komplexer ist, als dass sie einfach in einem Online-Test abgebildet werden kann und danach sagt mir die Maschine genau, was ich als nächstes machen soll. Soweit ist die Technik noch nicht, glaube ich.
Und gibt es bei IT-Lern eine bestimmte Art, wie sie lernen? Also wenn du dich auch mit anderen Leuten im Unternehmen austauschst, die für andere Bereiche das machen, zum Beispiel Sebastian, weil der ja nicht das Gleiche macht wie du, aber eben auch im Bereich Lernen sich bewegt. Was fällt dir da auf? Was ist besonders an deinen IT-Lern?
Also in der IT gibt es natürlich verschiedene Rollen, die unterschiedlich sind. Also es gibt natürlich sowas wie einen Software-Engineer, der sehr techniknah ist, oder einen Data-Scientist, der eigentlich dauerhaft lernen muss. Wir hatten mal eine Mitarbeiterin, die hatte auch öffentlich gepostet, liebe Data Scientist, ne, sucht euch einen Job aus, wo Lernen Bestandteil des Jobs ist, weil ein richtig guter Data Scientist, der sich halt mit neuen Modellen auch auseinandersetzt, wenn der nicht dauerhaft weiter lernt, dann ist der in 2 Jahren, sind die in seine Wissensstände einfach veraltet, dann sind die einfach nicht mehr aktuell. Das heißt, Lernen ist da ein ganz großer Bestandteil. Also auch dieses, ich sag mal, formellere Lernen, also nicht unbedingt im Kurs, aber sich Paper durchzulesen, Online-Recherchen und so weiter. Wohingegen es natürlich auch eher management-nahe Jobs gibt, sowas wie ein Product Manager, der sehr viel in seiner täglichen Arbeit lernt und wo es dann eher darum geht, zu reflektieren, sich Zeit zu nehmen und zu planen und in Austausch zu gehen mit den Leuten. Also selbst innerhalb der IT gibt es, glaube ich, schon große Unterschiede. Generell kann man aber aus meiner Sicht sagen, dass gerade in der IT das Thema Lernen extrem wichtig ist und das auch allen Beteiligten bewusst ist. Also wenn ich hier in unser Management gehe oder auch unser Management höre, wie die über das Thema denken und wie sie darüber sprechen, sieht man immer wieder, wie wichtig das Thema angesehen wird. Das heißt nicht, dass das woanders anders wäre, aber Aber gerade bei uns ist das ja sehr prominent aus meiner Sicht. Gibt es da Unterschiede zu anderen Bereichen? Bestimmt. Kann ich die genau beschreiben? Wird schwierig, glaube ich. Dafür ist die Welt zu komplex, glaube ich.
Ja. Aber das heißt, du musst zum einen nicht deine Leute zum Jagen tragen, sondern die haben selber die Motivation zu lernen. Und es ist nicht Kernaufgabe von dir, dass du immer wieder sagst, hey Leute, es gibt ein neues Angebot und hey, hast du dir das schon angeguckt? Und Mensch, es ist wichtig für dich, dass du dranbleibst, dass du lernst, mach das doch mal, sondern das kommt automatisch.
Würde ich mit einem Jein antworten. Also ich glaube, das Bewusstsein ist bei den Mitarbeitern verfügbar und da. Nutzen sie immer aktiv alle unsere Lernangebote? Nein, natürlich müssen wir auch darüber kommunizieren und darauf hinweisen regelmäßig. Und naja, auch in der IT gibt es halt Situationen, wo der Job natürlich erstmal dringender ist immer. Ja. Und ich sage immer ganz gerne, Lernen ist wichtig, aber selten dringend. Wenn Lernen dringend ist, dann lernen gerade die ITler sehr gut, ne? Alle anderen glaube ich auch. Dann findet man eine Lösung. Aber wenn es vorbereitend für die Zukunft, dann ist es für jeden schwierig, glaube ich, sich genügend Zeit zu planen und zu nehmen, um sich auch mal aktiv mit neuen Themen auseinanderzusetzen.
Hast du da eine Lösung für dieses Problem, dieses ich habe keine Zeit?
Sebastian hatte das ja auch schon in seinem Podcast, in eurer Podcast-Folge gesagt, ne? Es fängt damit an, sich Zeit aktiv zu blocken.
Ja.
Ich habe mal gesagt, Lernzeit blocken ist einfach. Man kann sie dann nicht immer verteidigen, aber wenn ich nichts geblockt habe, dann ist auch nichts zum Verteidigen da. Also es muss halt dieser erste Schritt sein, sich einfach Zeit auch im Kalender zu blocken. Zweiten Aspekt, den ich wichtig finde, ist, dass dem Thema Lernen auch eine Stimme zu geben. Ich nehme gerne die Analogie, unsere Auftraggeber, unsere Partner, unsere Kollegen, alle, die was von uns wollen, die haben eine sehr laute Stimme, wenn sie was brauchen. Also die senden uns Reminder, die erinnern uns daran, Sachen zu liefern, wenn wir es selber vergessen sollten. Das Lernen ist meistens ziemlich ruhig. Und wir müssen aus meiner Sicht dem Lernen eine Stimme geben. Und wie das genau passiert, das kann unterschiedlich sein, kann uns wenn man regelmäßige Check-ins hat oder so Stand-up-Meetings, kann man auch mal fragen, anstatt, was hast du gestern gemacht und was machst du morgen, ja, mal fragen, was hast du letzte Woche gelernt und was lernst du nächste Woche? Oder auch in Jufixen zwischen Manager und Mitarbeiter auch regelmäßig diese Frage zu stellen, was hast du denn im letzten Monat oder letzten Wochen gelernt? Oder was ist das nächste Lernthema, was du angehst? Wir haben natürlich auch formelle Entwicklungsdialoge, die auch im System dokumentiert werden. Aber da geht es häufig auch um meine persönliche Entwicklung. Aber es geht beim Lernen ja auch häufig darum, für das Heute und Jetzt zu lernen oder für das aktuelle Team zu lernen und die aktuellen Themen und da ein Forum zu finden, wo das Thema immer wieder zur Sprache kommt, ist, glaube ich, wichtig, um da auch zu zeigen, dass eine Priorität auf dem Thema liegt.
Es hilft ja auch, wenn es Spaß macht zu lernen. Also wie ich rausgehört habe, bei euch haben die Mitarbeiter schon eine relativ hohe Freiheit in dem, was sie lernen dürfen, können. Und es ist auch total anerkannt und gefördert, dass sie sich die Zeit auch nehmen, während der Arbeit zum Lernen. Dann bleibt noch der Teil eben Unterhaltsamkeit. Also wie einladend ist das Lernprogramm? Und das ist ja für jeden anders im Zweifelsfall, dass er der eine lernt lieber auf diese Weise, der andere auf die Weise. Wie schaffst du das, ein Angebot zu entwickeln, das unterschiedliche Typen abholt? Also hast du zum Beispiel dann für ein Thema unterschiedliche Formen der Weiterbildung oder sagst du, okay, für das Thema nehme ich jetzt Methode A und für das nächste Thema nehme ich einfach mal Methode B? Wie sprichst du diese breite Masse an?
Also wir versuchen tatsächlich möglichst breit das Angebot zu fächern. Zum einen ist es ja die Präferenz, wie lerne ich am liebsten? Und auf der anderen Seite ist es ja auch die Tiefe, ne? Wie tief möchte ich überhaupt reingehen? Vielleicht reicht manchmal ein Impuls zu bekommen und zu wissen, dass etwas möglich ist und ein gewisses gewisse Lösungen da sind und manchmal muss ich ganz tief reinsteigen in die Themen. Da wir viele Inhalte haben, wo es auch Angebote auf dem Markt gibt, also fertige Angebote, brauchen wir halt auch nicht so sehr in die Trainingsentwicklung gehen, sodass wir eigentlich von dem breiten Angebot, was auf dem Markt verfügbar ist, eigentlich profitieren können. Ne? Dann gibt es halt auf der einen Seite vielleicht Online-Kurse, die 1-2 Stunden sind, die man einfach durchklicken kann, aber auch komplette Zertifizierungskurse, die vielleicht 120, 160 Stunden sind mit Projektarbeiten, die man abgeben muss, die nicht immer Spaß bedeuten, aber wenn das Gehirn so ähnlich ist wie ein Muskel und ich Muskeln auch nicht dadurch trainiere, dass ich Fußball schaue, obwohl manchen Leuten Fußball schauen mehr Spaß macht als Fußball spielen, ist es halt so, dass das Gehirn halt auch manchmal vielleicht schwitzen muss, damit ich lerne. Idealerweise natürlich direkt im Job selber angewendet. Also das ist, da versuchen wir wirklich ein möglichst breites Angebot zur Verfügung zu stellen, was natürlich nicht bei jedem Thema möglich ist, aber wir haben sehr viele Online-Lernangebote, die Mitarbeiter einfach nutzen können. Wir versuchen, Live-Trainings anzubieten, zu den strategisch relevanten Themen zumindest, oder auch Peer-Learning zu forcieren und zu etablieren, indem wir sowas wie Lerntage oder informelle Lernsessions anbieten. Früher nannte man sowas Lunch and Learn. Wir machen es halt nicht zur Mittagspause, weil wann ist global die Mittagspause? Die gibt es halt global in Zeiten nicht. Und unterstützen das halt, indem wir einfach Experten suchen, die zum bestimmten Thema mal so eine Stunde eine Session machen können. Ich glaube, Shaquille war auch schon mal bei euch.
Ja, erste Folge.
Hat über Lex gesprochen.
Ja, genau.
Und so ein ähnliches Konzept ist das im Prinzip auch. Ne?
Ah, okay.
Wir halt einzelne Stunden immer mal verteilt, also nicht so viele wie Lex macht, aber oder halt einfach mehrere von diesen Sessions mal in so einem Barcamp-ähnlichen Format über 3 Stunden oder gerade vor 2 Wochen hatten wir das über eine ganze Woche geteilt, weil wir gesagt haben, dieses 3-Stunden-Format passt immer schwer in die Kalender und vielleicht wollen die Leute nicht zu allen Sessions gehen. Da hatten wir im Laufe von einer Woche über 20 verschiedene Sessions mit einem Opening, ein bisschen Networking-Angebot, einem Closing und dazwischen ganz viele einzelne Lernsessions von meistens 50 Minuten und alles von internen Kollegen angeboten.
Also wow, und das dann einmal und das muss dann so getimt werden, dass alle globalen Kollegen daran irgendwie teilnehmen können? Oder wie macht ihr das mit all diesen Zeitzonen?
Also wir versuchen das 2-mal im Jahr zu machen. Als wir das an einem Tag machen wollten, haben wir gesagt, das geht halt global nicht. Da haben wir 2 halbe Tage gemacht, vormittags für Europa und Asien und nachmittags für Europa und USA. Okay, dummerweise sitzen wir in Europa und wir haben den Vorteil, dass wir an beiden teilnehmen könnten und haben jeweils 3 Stunden gemacht. Das passt dann ganz gut für beide Zeitzonen. Also ist natürlich über ein bisschen Stretch, aber das funktionierte ganz gut. Bei der Week of Learning haben wir es so gemacht, dass wir das Opening 2-mal gemacht haben, einmal vormittags, einmal nachmittags, die Sessions verteilt über den Tag gemacht haben, versucht haben, die Session-Hosts dazu zu bekommen, dass sie die Sessions 2-mal anbieten, vormittags, nachmittags, wenn sie nicht selber gerade in Amerika oder in Asien sitzen und haben auch einige der Sessions aufgezeichnet, sodass Personen, die gerade in der Woche nicht da sind oder die es zeitlich nicht geschafft haben, wo es der Kalender nicht hergegeben hat, dass sie sich auch nachträglich die Sessions nochmal anschauen können.
Das ist ja dann eine sehr diverse Zielgruppe. Ist es dann auch wichtig, dass du das Angebot sehr divers gestaltest, damit alle möglichen Kulturen und Kulturkreise sich abgeholt fühlen und an irgendeiner Stelle wiederfinden?
Bei dieser Woche haben wir eher darauf geschaut, was sind interessante Themen, die Personen interessieren können. Da wir uns mehr mit den fachlichen Themen beschäftigen, gibt es da vielleicht auch nicht so viele kulturelle Unterschiede. Wobei wir hatten auch vorher schon Sessions zum Beispiel zum Thema Achtsamkeit oder Energiemanagement, ist das neue Zeitmanagement oder sowas. Und auch solche Themen sind, glaube ich, international gut anschlussfähig. Wir haben Ways of Working, auch das, agile Ansätze, sind, glaube ich, auch weltweit relativ ähnlich. Natürlich muss es überall irgendwo, wenn es implementiert wird, lokal adaptiert werden. Aber so eine Session von 45 Minuten oder von einer Stunde, die gibt ja auch eher eine Inspiration oder einen Impuls und ist ja nicht wirklich tiefes Lernen. Also das eigentliche Lernen aus meiner Sicht findet ja eher später statt. Hier geht es aus meiner Sicht eher darum zu erfahren, was andere machen, was andere an Lösungen haben und was man selber mal ausprobieren könnte, was schon funktioniert hat und der Netzwerkaspekt nicht zu vergessen. Wer ist Experte zu dem Thema? Wen könnte ich mal dazu fragen?
Ja, die Frage kommt daher, dass ich auf der Arbeit auch immer wieder Workshops organisiere und mich da manchmal frage, wir ist auch ein globales Unternehmen, aber die Speaker sind meistens immer aus dem Headquarter in Deutschland, dass ich mich manchmal frage, ob wir nicht mehr auch mal darauf achten müssten, dass wir auch Menschen aus dem amerikanischen, aus dem indischen, aus dem chinesischen Raum als Speaker finden, auch wenn das viel mehr Arbeit ist, die zu finden, weil bei uns kennen wir die Leute und woanders muss man dann erstmal herausfinden, wer ist denn dort der Experte, den wird es ja geben, aber es ist ein bisschen mehr Aufwand, ihn zu finden, damit es auch einfacher ist für die Zuschauer, sich wiederzuerkennen, also auch irgendwo auf so einer unterbewussten Ebene, weil sie dann nicht immer nur den Deutschen zuhören, sondern halt auch mal ihren Leuten.
Ja, finde ich einen wichtigen und guten Aspekt. Ich weiß gar nicht, wie die Verteilung dieses Mal war, wie viele Leute wir aus Deutschland oder Europa hatten, weil ich nicht so intensiv in der Planung beteiligt war. Aber beim letzten Mal hatten wir auch bewusst Kollegen aus Amerika angesprochen. Ich weiß gar nicht, den asiatischen Teil hatten wir dieses da nicht so intensiv dabei, weil unsere Headquarters halt auch eher in Europa oder in Amerika sind. Was man da aber ganz gut machen kann, ist auch zum Beispiel über die Hierarchie nachfragen und fragen, welche spannenden Themen habt ihr denn in eurem Land oder für wen wäre das vielleicht auch mal eine Entwicklungsmaßnahme, sich auf die Bühne zu stellen und da sein Thema zu präsentieren. Auch das kann man ja fragen.
Ja, ist eine schöne Formulierung.
Kann man, finde ich, das immer das ist ja eigentlich immer eine gute Win-Win-Situation. Früher habe ich gesagt, beim Lunch and Learn lernt derjenige, der die Session vorbereitet, ja eigentlich am meisten. Die anderen lernen eher, dass es das Thema gibt und wie man dazu fragen kann. Und das darf man nicht unterschätzen, glaube ich.
Weiterbildung und Weiterentwicklung kostet Geld. Und ich frage mich, und es ist einfach auch, aber auch nicht so leicht zu messen. Und da frage ich mich, wie ist das bei dir? In welcher Form musst du in Anführungsstrichen Rechenschaft ablegen und beweisen, dass die Investition der eingekauften Lizenzen hier und der investierten Zeit für interne Fortbildungen dort sich rechnen? Also musst du das machen? Und wenn ja, wie machst du das bei so einem nicht greifbaren Thema?
Persönlich würde ich mich fast immer versuchen, dagegen zu wehren, den Nutzen von Lernmaßnahmen zu messen. Ich hatte auf einer externen Veranstaltung gerade noch jemanden gehört, die hatten auch so eine große Lernbibliothek eingekauft und dann hat sich der CEO mal eine Auswertung schicken lassen, was denn am meisten genutzt worden ist. Und da kam raus, dass der Pilates-Kurs ganz oben stand und dann hat er das Angebot gleich gestrichen. Habe ich direkt gegengehalten, also ich kann die Entscheidung natürlich nicht selber treffen, habe gesagt, naja, das muss ja nicht schlecht sein. Ne? Vielleicht führt das dann zu Entspannung, zu Stressabbau, zu weniger Burnout. Ne? Viele Unternehmen zahlen ja auch und investieren viel in Health-Kampagnen. Ja, vielleicht ist das doch eine gute Kampagne. Also es muss ja nicht schlecht sein, dass die Leute sowas lernen. Ne? Jetzt kenne ich natürlich nicht genau die Situation dieses Unternehmens. Was wir schauen, ist, wenn wir Lizenzen einkaufen, zumindest auf die Nutzung der Lizenzen. Also haben wir eine ausreichende Nutzung der Lizenzen, haben wir genug Completions, werden die Angebote auch wirklich angenommen? Ja, dann kann man sich auf die Lernzeit, die in einem System anonym reportet werden kann, schauen oder halt auf die Anzahl der Completions oder Ähnliches. Das heißt noch nicht, dass die Leute das anwenden. Aber das ist ja beim Lernen häufig so und es gibt ja auch Theorien dazu, die sagen, ne, eigentlich ist es egal, was du lernst, weil gerade dadurch, dass du neue Aspekte mit bestehenden Themen verbindest, gerade dadurch entstehen ja erst Innovationen. Wenn ich mich immer nur tiefer in das Thema Lernen selber reingrabe und mich damit beschäftige und sonst nichts kann, dann komme ich irgendwann nicht mehr auf wirklich neue Ideen, glaube ich, ne? Und die neuen Ideen entstehen erst dann, wenn ich was ganz anderes lerne. Und das, ein weiterer Aspekt, wenn wir über das Thema Lernen sprechen, ist ja auch, naja, wir haben halt Lernangebote, die wir zur Verfügung stellen. Aber letztendlich wissen wir ja alle, dass Lernen ganz häufig gar nicht in diesen formellen Angeboten stattfindet. Und das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt, den kann ja keiner messen. Das ist der Austausch zwischen zwei Kollegen. Leute gehen auch Kaffee trinken und erzählen irgendwas Privates und dabei kommen vielleicht die Lichtblitze oder die Gedankenblitze und neue Sachen. Auch das kann man ja nicht wirklich bewerten. Also zum Glück muss ich es nicht rechtfertigen. Und wir schauen, wie gesagt, eher dann auf die Nutzung der Angebote.
Habt ihr echt eine gute Lernkultur bei euch auch im Unternehmen? Also auch dann vom Management aus, dass er das Thema Lernen und der Einfluss des Lernens auf Erfolg und Wachstum echt verstanden wurde. Das ist toll. War das schon immer so? Ich meine, du bist jetzt schon fast 18 Jahre bei Bayer, über 18 Jahre? Um die 18 Jahre?
32, 31 Jahre.
Ach, was? Dann
Ja,
habe ich das nicht
die
richtig gesehen.
genau, hieß die Firma immer mal anders. Das waren andere Firmenteile, deswegen steht das da ein bisschen anders. Aber tatsächlich ist das mein erster Arbeitgeber bisher. Also,
Wow. Ja,
genau.
okay, dann bist du ein Experte und kannst absolut gut die Frage beantworten, war das schon immer so?
Für den Bereich, wo wir aktuell sind, können Sie halt für die 3 Jahre sagen, wo wir da sind, war das immer ein Thema, ja. Wir hatten jetzt auch letzte Woche, ne, vorletzte Woche bei dieser Week of Learning hatten wir halt einen Managementvertreter aus der IT, auch der bei der Eröffnung Speech gehalten hat, die deutlich besser war, als was ich hätte halten können. Und sowohl inhaltlich brillant, als auch persönlich gemacht. Also es war wirklich erstklassig, wie er das gemacht hat. Und zu der Zeit davor, ich war, obwohl ich im Bereich IT gestartet bin oder mit IT-Themen gestartet bin, fast immer in Trainingsabteilungen oder L&D-Abteilungen. Und da war Lernen natürlich immer ganz weit oben. Kann ich das fürs ganze gesamte Unternehmen sagen? Ach, weiß ich nicht, aber auch in unseren Service-Centern zum Beispiel, mit denen ich 3 Jahre intensiv gearbeitet habe und eine Organisation aufgebaut habe, da ist das ganz, ganz tief in der Kultur verankert gewesen. Die haben eine große Wissens-Sharing-Plattform aufgebaut, wo die einzelnen Service-Center-Mitarbeiter für die anderen ganz viel Wissen aufbereitet haben und geteilt haben. Auch da war das ganz normal, oder wir haben da auch schon uns mit Skills auseinandergesetzt. Was müssen unsere Mitarbeiter eigentlich wissen, um sich weiterzuentwickeln? Also ich glaube ja, ich kann es nicht fürs gesamte Unternehmen attestieren. Ich habe es nicht überall überprüft, aber ich glaube schon, dass das an vielen Stellen sehr wichtig ist. Wir haben auch ganz viele Akademien für fachliche Weiterentwicklung, zum Beispiel im Bereich Procurement, Finance, HR. Und ja, Marketing und Sales und diversen anderen Bereichen. Also da gibt es schon sehr viel Fokus drauf, glaube ich.
Wird da auch konstant rein investiert oder hast du den Eindruck gehabt, dass wenn es wirtschaftlich nicht so gut geht, dass das auch einer der Bereiche ist, wo am ehesten und am schnellsten gespart wird, weil es ja einfach ist, da zu sparen?
Ich würde sagen, das hat immer einen Stellenwert. Ich hatte mal einen Kollegen, der hatte gesagt, Kreativität schlägt Budget. Nur weil ich kein Budget habe, heißt es nicht, dass kein Lernen mehr stattfinden muss. Also sowas wie die ganze Woche mit ganz vielen Lernimpulsen vor 2 Wochen, die hat uns, es stimmt nicht ganz, ungefähr fast 0 € gekostet. Wir hätten sie mit 0 € durchführen können. Natürlich haben wir interne Aufwände, aber das Personal, ne, das ist ja auch ein Kostenfaktor. Aber wir hatten eine externe Speakerin dabei, die wir bezahlt haben. Aber ansonsten war es halt tatsächlich kostenfrei. Und wir haben auch einige Commitments, zum Beispiel in Deutschland mit unserem Arbeitgebervertretern geschlossen, dass wir viel ins Lernen und in Zukunftsthemen investieren. Selbst wenn wir sparen müssten, würden wir aus diesen Commitments natürlich nicht rauskommen. Ne? Und wir haben bestimmte Lizenzen auch längerfristige Verträge geschlossen, sodass, angenommen, es wäre mal in einem Jahr nicht so gut, wird es trotzdem Lernangebote geben.
Wenn du mit deiner Erfahrung jetzt ein anderes Unternehmen beraten würdest, die sagen, ich bin beeindruckt von eurer Lernkultur, ich möchte das auch gerne in meinem Unternehmen, wo das noch nicht so ist, mehr fördern. Hast du da Beispiele, Tipps, wie eine förderliche Lernkultur im Unternehmen entsteht?
Also ich glaube, man kann eine Lernkultur immer weiterentwickeln. Auch wir, glaube ich, können da weiter noch besser werden. Ne? Mhm. Also im Sinne von einem Groß-Mindset auch an der Stelle. Besser geht immer. Ich glaube, man muss mal schauen, wo man gerade steht und was das für ein Unternehmen ist, um eine sinnvolle erste Schritte zu machen. Ich bin überzeugt davon, dass sich Kultur davon entwickelt, wenn Kultur erlebbar wird. Also wenn man merkt, dass sich was verändert, dass etwas gewünscht wird, dass etwas gefördert wird oder belohnt wird. Und da kann sowas wie eine Week of Learning oder so ein Lerntag kann halt ein echt guter erster Impuls sein, wenn man noch nicht so weit ist. Wenn ich da an das Buch von Jan Felsing denke, New Work braucht New Learning, da fällt mir halt immer auch diese Unterteilung zwischen Makroebene, Mikroebene und Mesoebene ein. Mesoebene als die Ebene des Teams, Makroebene die Organisationsebene. Ich glaube halt ein ganz, ganz großer Faktor spielt da auch das Team und die eigene Führungskraft und die eigenen Kollegen bei der Kulturentwicklung, weil ich glaube, es gibt halt nicht diese eine Lernkultur im Unternehmen. Unterschiedliche Bereiche sind unterschiedlich. Und ich glaube, man kann sehr, sehr gut auch auf Teamebene ansetzen und sich überlegen, was können wir als Team machen, um besser zu werden. Und dann vielleicht noch ein bisschen Erfolgsgeschichten teilen, also Story-Doing, ne? Also gute Storys machen und dann auch noch darüber berichten. Ich glaube, das macht auch nochmal viel und das kann halt auch so ein Pull-Effekt erzeugen. Ne? Ach Mist, die dürfen sie lernen, die dürfen sich mit dem Thema beschäftigen, die sind ganz weit da vorne. Wieso machen wir das eigentlich nicht?
Angenommen, ich bin in einem Unternehmen, in einem Team, wo das Thema Lernen nicht einfach kein Thema ist. Es wird nicht schlecht geredet oder so, sondern es ist einfach kein Thema, weil wir so unfassbar viel zu tun haben, dass wir selbst unser Tagesgeschäft nicht schaffen. Und jetzt sitzen wir alle im Büro und ich ziehe mich dann, alle sind total im Stress und ich ziehe mich dann einfach eine Stunde raus und lerne. Das werden die Kollegen, weil sie es nicht gelernt, also weil sie es nicht kennen, ja, und B, weil es nicht anerkannt ist da gesellschaftlich in diesem Team, werden die nicht toll finden. Also werde ich es auch nicht machen. Und meine Führungskraft kriegt es vielleicht auch gar nicht mit, weil sie selber auch bis oben hin voll mit Arbeit ist. Was würdest du so einem Team raten, wie sie Lernen etablieren und gemeinsam, also es muss ja schon in meinen Augen ein wirklich großer Impuls von außen kommen. Und da ist die Frage, ja, so Henne-Ei, wo kommt das her? Wie kriegen wir dieses Team ans Lernen?
Heute, wo wir die Folge aufnehmen, habe ich gerade eine Podcast-Folge zum Thema Lernkultur veröffentlicht und da habe ich eine ähnliche Frage auch gestellt. Zwei Antworten dazu. Es gibt dieses Bild, jemand steht im Wald und fällt Bäume mit einer stumpfen Axt, kommt jemand vorbei und fragt, wieso schärfst du die denn nicht? Sei ruhig, lass mich in Ruhe, ich habe keine Zeit, ich muss Bäume fällen. Na, also man muss halt auch investieren, um effizienter zu werden. Oder das Bild, was ich dann genutzt habe, war das Bild der Feuerwehr. Wenn die Feuerwehr andauernd Feuer löschen muss, aber es keinen gibt, der sich auch um proaktiven Brandschutz kümmert, also präventiven Brandschutz kümmert, naja, dann wird man sehr viel Feuerwehr brauchen. Es braucht halt mehr, es braucht halt Feuermelder, es braucht Brandschutzverordnung, es braucht Personen, die regelmäßig darauf schauen. Und es zeigt halt einfach, man muss auch investieren, um zu vermeiden, dass man in diesem Dauerstress ist. Das mag in manchen Teams einfacher als in anderen Teams funktionieren. In manchen Teams ist es vielleicht relativ schwierig und von mir leicht dahergesagt als Nicht-Beteiligter, aber dann eher darauf zu schauen, was können wir lernen, um zu vermeiden, dass wir andauernd Eskalationen haben, dass wir andauernd unter Wasser sind. Wie können wir unsere Prozesse optimieren?
Also es ist in meinem aktuellen Unternehmen nicht der Fall, dass es so, dass wir da keine Zeit hätten zum Lernen oder keine, also nicht so eine Lernkultur, wie ich sie gerade beschrieben habe. Aber ich habe das mitbekommen im Bekanntenkreis und da war das ein Unternehmen, was auch ganz stark in einer Transformation steckte. Und da ist alles von Unsicherheit geprägt. Und da war dann auch das Thema Lernen überhaupt nicht Thema, obwohl es ja eigentlich gerade in der Transformation das allergrößte Thema sein müsste. Und da hatte ich den Eindruck, dass es nicht reicht, auf Teamebene da eine Veränderung anzustoßen, sondern dass das von ganz oben kommen muss und so durchsickern muss durch das gesamte Unternehmen, damit alle verstehen, okay, unser CEO sagt, das ist erlaubt. Dann geht das auch für mich, dann geht das für uns alle.
Ja, also es braucht auch das Management, was das unterstützt, das glaube ich auch. Wenn ich aber gerade im Stress bin und mein CEO sagt, wie wichtig Lernen ist, dann denke ich mir halt nur, dass der relativ weit von meinem Job entfernt ist.
Das stimmt auch.
Also da ist dann die Anschlussfähigkeit vielleicht nicht komplett da. Also bei mir dann zu seinem Job, ne? Und auf der anderen Seite habe ich von einer Firma auch mal gehört, da hat der CEO regelmäßig in Meetings zufällig sein Lernportal offen gehabt und man konnte sehen, wie viele Lernstunden er investiert hat. Und so, das war zu häufig angeblich, als dass es ein kleiner Zufall war. Und so kann man halt auch schon mal Impulse setzen, ohne aktiv was sagen zu müssen. Ne? Und das löst jetzt nicht das Problem auf der Einzelteam-Ebene. Wenn ein Team gerade ein ganz anderes Problem hat und total unterbesetzt ist, gerade 5 von 10 Stellen nicht besetzt sind und keine Nachfolge kommen können oder große Veränderungen sind, dann würde ich in dieses Team auch nicht reingehen wollen und mit denen einen Workshop zum Thema Lernen machen. Die haben halt andere Herausforderungen erstmal. Manchmal ist das leider so.
Das bringt mich zu einem Thema, über das ich auch gerne noch mit dir sprechen möchte, nämlich das Thema Karriere, also die Auswahl des Arbeitgebers. Jetzt habe ich gelernt, du bist nicht nur 18, sondern 32 Jahre schon deinem Arbeitgeber treu. Das heißt, er wird viel richtig machen und du scheinst dich dort im Konzern wohlzufühlen. Deswegen die Frage, wie bist du dorthin gekommen, wo du aktuell bist? Also wie macht man in einem Konzern Karriere?
Ich hätte jetzt zum einen gesagt, Glück, und ein ehemaliger Chef hat mal gesagt, Glück ist, wenn Vorbereitung auf Zufall trifft oder auf Gelegenheit trifft. Und das passt eigentlich, ne? Auf der einen Seite immer mal rechts und links gucken, sich mit neuen Themen beschäftigen, flexibel sein, offen sein, wenn Angebote kommen oder Möglichkeiten erscheinen. Und als ich angefangen habe, habe ich gedacht, IT ist mein Herz und ich will nie was anderes machen. War im Trainingsbereich und dann haben auf einmal alle eine systemische Ausbildung gemacht. Und ich hatte gedacht, was soll denn das? Und habe mich aber darauf eingelassen und bin zuerst über das Thema E-Learning auch mehr in das Thema Lernen reingekommen, dann über die systemische Beratung mehr auch in Beratungsthemen reingekommen. Und ich habe mich halt einfach darauf eingelassen und habe gedacht, naja, kann ja nicht viel schief gehen. Und habe so meinen Weg gemacht. Gibt es einen linearen Karrierepfad? Nein, für mich nicht. Wobei auch viele Leute sagen, oder ein ehemaliger Kollege von mir hat immer gesagt, man spricht heute auch weniger über Karrierepfade, weil eine gute Karriere meistens gar nicht so linear verläuft, sondern eher über ein Karrieremosaik. Es ergibt sich nachträglich, wenn man drauf schaut, ein klares Bild. Aber wenn man vor 32 Jahren hätte ich mir dieses Bild so nie vorgestellt. Und Steve Jobs hatte das mal gesagt, you can only connect the dots looking backwards. Also man weiß nie, der hat einen Kalligrafiekurs besucht an der Universität und wusste nicht, wofür es gut ist. Und vorher waren halt diese Computerschriftarten sehr hässlich. Und er hat dafür gekämpft damals, dass wir vernünftige Schriftarten auf dem Computer hätten. Sonst sähe das vielleicht immer noch so aus wie in den 80ern. Ja, vielleicht auch nicht, aber er war halt Vorreiter und ist halt nur auf die Idee gekommen und konnte dafür kämpfen, weil er was komplett anderes kennengelernt hat. Und da rechts und links zu gucken und, wie gesagt, Möglichkeiten wahrzunehmen, ist, glaube ich, so das A und O.
Und sich dann nicht nur von Dingen leiten zu lassen, die mutmaßlich Sinn ergeben, sondern wo man Interesse hat. So verstehe ich das Kalligrafie-Beispiel.
Genau, ne? Interesse haben, auch mal aus der Komfortzone rauszugehen, also Jobs anzunehmen, die man noch nie gemacht hat. Also Beispiel ist, obwohl ich erst so 10 Jahre IT gemacht habe, dann 10 Jahre eher Training und Change-Management-Themen betrieben habe, war die Möglichkeit, ein neues Team in einem Service Center aufzubauen, was Kreativleistungen erstellt. Und habe ich nie gemacht. Aber ich habe gedacht, wenn jemand diesen Service aufbauen will und so einen Service selber schon mal genutzt hat und oder immer nutzen wollte und nie zur Verfügung hatte, dann möchte ich der sein, der das aufbauen kann. Und habe es dann halt einfach gemacht und habe ein Team von 50 Leuten international aufgebaut. Und die Möglichkeiten zu erkennen und sie dann auch wahrzunehmen, das macht halt einen Unterschied.
Was würdest du jungen Menschen raten, die auch gerne in den Bereich L&D, hast du eben schon gesagt, also Learning und Development, Weiterbildung, Weiterentwicklung, die da reingehen möchten? Was glaubst du, welche Positionen werden da in Zukunft besonders gefragt sein? Da lohnt es sich reinzugehen? Gibt es ein Studiengang ist vielleicht zu granular, aber wie kommt man in diese Jobs?
Wo die Reise hingehen wird, ist eine gute Frage. Also ich glaube, es wird deutlich mehr skillbasiert. Es gibt ja auch so Tools, die so Skill-Taxonomien nutzen und generell auch zukünftig vielleicht weggehen mehr von Jobs zu taskorientierten Tätigkeiten. Also in diesem Bereich, da gibt es, glaube ich, schon einiges an Potenzial, wenn das wirklich gut kommt, wie man da hinkommt. Ich glaube, wenn man als Quereinsteiger reinkommt, macht es gut, schon eine gute Basisbildung sich in den Bereich zu holen, entweder Richtung Didaktik, Methodik oder Coaching, Ausbildung oder systemische Beratung oder so. Ja, das sind, glaube ich, so das, was man so mindestens irgendwas davon mitbringen sollte. Es gibt, glaube ich, zu viele Leute, die sagen, na, ich war selber mal in der Schule, ich habe mich, ich weiß ja, wie Lernen funktioniert und ich saß ja auch selber schon mal im Seminar und einfach ohne Hintergrund einsteigen. Das ist, glaube ich, nicht die beste Variante. Wenn man sich erstmal ein bisschen mit dem Thema vertraut machen kann, ich glaube, da gibt es auch viele Möglichkeiten, einfach selber schon mal, ich sag mal, als Trainer in seinem eigenen Bereich arbeiten zu können, sei es vielleicht auch ehrenamtlich in der IHK mitarbeiten, in Prüfungsausschüssen Abendkurse zu geben oder Websessions, Online-Sessions zu machen oder mal im Barcamp aktiv ein Thema voranzutreiben, was einem liegt. So kann man zumindest erste Erfahrungen mit dem Trainingsthema sammeln. Das wären so meine Gedanken dazu.
Du sagtest anfangs, das Thema Skills wird wichtiger werden. Meinst du damit, dass Mitarbeiter in diesem, die in den Bereich Learning gehen möchten, dass sie bestimmte Fähigkeiten mitbringen müssen oder dass sie gut mit den Fähigkeiten anderer umgehen können müssen?
Ich glaube, es wird wichtiger im Sinne von, es wird immer mehr Lösungen geben, die technologisch unterstützen, dass es ein gutes Skill-Management in Organisationen gibt, wo erkannt wird, welche Skills Mitarbeiter haben, wo gegebenenfalls bestimmte Skill-Gaps liegen und wo es dann entsprechende Angebote zugeben muss. Und ich glaube, in die Richtung wird es einiges an Entwicklung geben in den nächsten 5 oder 10 Jahren in größeren Unternehmen.
Und das Thema abschließend, gibt es eine Sache, die du dir selber raten würdest, wenn du nochmal zurückblickst an den Anfang deiner Karriere, vom jetzigen Standpunkt aus?
Es ist immer schlecht zu sagen, ich hatte irgendwelche Wege nicht beschritten, die ich hätte beschreiten können, weil man nie weiß, wo es rauskommen würde. Was ich mir aber raten würde, meinem Jüngeren, ist, wenn ich ein Thema habe, für das ich brenne und auch eine Idee habe, wie ich mich dahin entwickeln will, dann dafür mehr zu kämpfen.
Okay, und wie kämpft man im Konzern, wo es politisch ist?
So, ja. Ich war sogar noch vor dem Konzern. Ich war eher, ich habe damals eine Ausbildung gemacht und wollte eigentlich Informatik studieren. Informatikausbildung gab es damals noch keine vernünftigen. Und meine Eltern haben mich damals leider nicht ausreichend unterstützt. Sie haben gesagt, mach erstmal eine Ausbildung, dann kannst du immer noch. Wenn man dann aber einmal Mitarbeiter ist und sich an das Gehalt gewohnt.
Ja, das hat, Thema ist Geld.
Halt nicht
ja.
mehr so einfach. Da hätte ich, würde ich meinem Jüngeren nicht raten können, hätte ich gesagt, versucht das trotzdem irgendwie durchzubekommen.
Ja, das ist schön. Also nicht nur sich auf das Thema, ja, oder beziehungsweise immer mit zu überlegen, warum raten mir das jetzt die ja. Menschen? Nämlich, sie wollen Sicherheit für mich. Aber will ich diese oder brauche ich diese Sicherheit wirklich aktuell? So, ja.
Genau. Und wie kämpft man dafür im Unternehmen? Ich hätte jetzt gesagt, im Zweifel muss ich dafür ja gar nicht kämpfen. Also wenn ich nicht 24 Stunden am Tag arbeite und ich wirklich was Neues lernen will oder was Ergänzendes lernen will, gibt es ja vielleicht auch andere Möglichkeiten, sich Freiräume zu schaffen, sich mit einem Thema zu beschäftigen.
Ja, das stimmt. Aber
also die Möglichkeit gibt es. Ich habe auch im Abendstudium meinen Techniker in Informatik gemacht oder Ähnliches. Ne? Oder bilde mich auch jetzt regelmäßig noch weiter in meiner Freizeit. Also das muss ja nicht alles immer nur durch den Arbeitgeber passieren. Das ist auch wichtig, dass es da Möglichkeiten gibt. Aber wenn ich was ganz anderes machen will, dann muss ich vielleicht auch schauen, wie ich da selber investieren kann.
Zum Abschluss habe ich noch drei Fragen, und zwar, was steht dieses Jahr auf deiner Agenda? Was möchtest du gerne lernen?
Das ist viel zu viel. ich bin leider ein sehr lernbegeisterter Mensch, deswegen will ich viel zu viel lernen. Ich habe so zwei Themen, die mich aktuell intensiv beschäftigen. Das eine ist Richtung Data Science, also Datenanalyse besser hinzubekommen und vor allem Daten nicht nur zu verstehen, sondern auch vermitteln zu können. Und das bringt mich zum zweiten Thema, das Thema Kommunikation. Also besser werden darin, Themen zu kommunizieren, Personen zu überzeugen, Texte zu schreiben. Kommunikation ist halt die Basis der menschlichen Interaktion. Wir sind alles menschengetrieben. Und da besser zu werden, das schadet wahrscheinlich niemanden, und da möchte ich auf jeden Fall dran arbeiten. Ich glaube, dass so Tools wie ChatGPT viel vereinfachen werden, aber das ist ja nicht unbedingt immer gut, weil es ja nicht immer zum Lernen beiträgt, sondern wenn es halt komfortabler wird, verlernt man vielleicht auch eher was, und deswegen glaube ich, dass es weiterhin ein ganz wichtiges Thema bleibt.
Und gibt es ein Event dieses Jahr, auf dem man dich treffen würde?
Ich war gerade beim Corporate Learning Camp und bei der Copetri. Da hat man mich also gerade verpasst. Aktuell habe ich noch kein anderes geplant. Wahrscheinlich am besten auf LinkedIn folgen. Wenn ich irgendwo hingehe, dann werde ich es da posten. Ich fände die Zukunft Personal wieder ganz interessant. Weiß aber noch nicht, ob ich da sein werde.
Deinen LinkedIn-Account und den Podcast verlinke ich auf jeden Fall in den Shownotes, genau mit der aktuellen Folge über Lernkultur. Das habe ich auch eben gesehen. Zu allerletzt, lebenslanges Lernen bedeutet für dich?
Lebenslanges Lernen ist für mich eine Einstellung und eine Sichtweise, und sie ist heute noch wichtiger als jemals zuvor. Es gibt so einen schönen Spruch dazu, Lernen ist wie Rudern gegen den Strom, und der Henning Beck hat in seinem Buch dazu geschrieben, heute ist es halt noch schlimmer, also es ist, glaube ich, ein chinesisches altes Sprichwort, heute ist es eher wie Rudern gegen einen Sturzbach. Das heißt, Rudern wird wichtiger und wichtiger, und deswegen ist lebenslanges Lernen eigentlich einfach was passieren muss. Lediglich der Begriff ist vielleicht etwas ungünstig gewählt, lebenslänglich hört sich schon nicht so gut an. Das kann auch was Negatives sein. Ja. Lernen ist nicht bei jedem positiv belegt. Ja. Ich nutze häufig eher kontinuierliches Lernen, aber da ist auch das Lernen noch drin. Ich weiß noch nichts Besseres, aber da brauchst du vielleicht auch noch neue Begrifflichkeiten.
Ja, stimmt. Also, dass du das Branding für das Thema Lernen ist noch eine Aufgabe, das wieder richtig positiv zu besetzen. Genau, lebenslang nicht wie so eine Sisyphus-Arbeit zu erleben, sondern etwas, wo man denkt, oh cool, da kann ich immer weitermachen.
Ja. Genau, und Lernen macht ja auch Spaß oder sollte Spaß machen. Und vor allem, wenn es Drucklernen ist oder Angstlernen, dann funktioniert es eh nicht gut, sondern Lernen funktioniert dann gut, wenn positive Emotionen dabei sind. Und dann sollte es Spaß machen und das wäre super.
Vielen Dank, Matthias. Ich habe heute viel von dir gelernt und es war ein richtig schönes Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung. Hat mir viel Spaß gemacht.